Hallo und willkommen zurück zum Podcast der Internationalen Stadt hier bei Radio Free FM. 7 Wochen auf einem Schiff über den Nordatlantik zu schippern. Das klingt für mich nach einem Traum. Und der ist für Ramona Hägele wahr geworden. Die Politikwissenschaftlerin arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Institut für Entwicklungspolitik. Und vor nicht allzu langer Zeit hat sie an einer Forschungsreise rund um die Labradorsee teilgenommen. Das ist ein Meeresarm zwischen der kanadischen Halbinsel Labrador im Südwesten und Grönland im Nordosten. Was sie dort gemacht hat, welche Eindrücke sie gesammelt hat, darüber wollen wir heute sprechen. Hallo Frau Hägele.
Ja, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
Wie können wir uns denn ein Leben und Arbeiten auf See vorstellen?
Ja, das Leben auf See ist auf der einen Seite sehr anstrengend. Also auf dem Forschungsschiff ist die Zeit sehr begrenzt und die Zeit ist auch sehr kostenintensiv. Und daher arbeitet man wirklich 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Also es gibt sozusagen kein Wochenende. Und es wird in sogenannten Wachen gearbeitet. Das heißt, sowohl die Crewmitglieder als auch die WissenschaftlerInnen teilen sich in sogenannte Wachen auf, die dann zum Beispiel von 8 bis 12 morgens und dann nochmal von 20 bis 0 Uhr abends gehen, um dann quasi das Beste daraus zu machen. Und das Schiff ist quasi wie so eine eigenständige, wie eine kleine Stadt, die ausgestattet ist, oder wie eine kleine Universität, die Labore hat, verschiedene Messgeräte, die hat eine Bibliothek, eine Küche, sogar einen Fitnessraum. Es gibt natürlich auch Schlafräume. Und das Schiff ist auch autark, also es wird die eigene Elektrizität produziert, der Müll wird entsorgt und recycelt auf dem Schiff noch. Es wird Frischwasser erzeugt, also es wird quasi für alle an Bord gesorgt. Und es ist wie eine autarke, kleine, fahrende Stadt, die aber eben vom Ozean umgeben autark lebt und bei jedem Wetter standhält. Also man ist ja wirklich, je nachdem, wo man ist, sieht man dann mal ein paar Wochen kein Land und ist wirklich vom Ozean umgeben und ja, nimmt dann auch nochmal wahr, ja, wie stark eigentlich die Natur ist und wie klein der Mensch manchmal.
Es gibt ja wahrscheinlich dann auch so ein bisschen Halt in so einem Meer, oder? Wenn man umgeben ist und dann irgendwie aber doch in so einer kleinen sozusagen Stadt lebt, könnte ich mir vorstellen, wenn man irgendwie jetzt tagelang nicht so richtig Land sieht.
Genau, also das, ich habe ja quasi Interviews geführt an Bord, sowohl mit den WissenschaftlerInnen als auch mit den Crewmitgliedern, und da waren die Wahrnehmungen auch sehr unterschiedlich. Also manche haben das Schiff auch als sehr beengend wahrgenommen, dass man ja wirklich, wenn man dann mal einen Konflikt mit einer Person hat, kann man der nicht aus dem Weg gehen, weil das halt einfach nur ein 100 Meter langes Schiff ist und man kann sich schon verstecken, aber nicht lange. Und andere haben es aber auch als Freiheit wahrgenommen, also wirklich dieser Ozean und das Wegsein von Land. Und man ist auch so ein Stück weg vom Alltag zu Hause, von vielleicht Verantwortung. Und genau, also da gab es ganz unterschiedliche Wahrnehmungen, die mir dann aber durch die steigende Technologisierung an Bord auch wieder aufgebrochen werden. Also dadurch, dass jetzt zunehmend auch Internet verfügbar ist auf den Schiffen, ist es ganz spannend, weil man dann ja wieder Kontakt nach Hause haben kann. Das war vorher so nicht möglich. Oder man bekommt die E-Mails von der Arbeit und hat dann quasi die Arbeit auf dem Schiff, aber die Arbeit zu Hause geht weiter. Also man ist immer erreichbar. Und somit wird diese Freiheit oder dieser Mikrokosmos, der da entsteht, auch immer wieder aufgebrochen.
Das ist ja eine spannende Form auch der Remote-Arbeit, also wenn man dann trotzdem noch so die E-Mails empfängt. Wie können wir uns denn die Umgebung vorstellen im Sinne von die Natur?
Wir waren quasi in der Labradorsee. Das liegt zwischen Kanada und Grönland. Das ist kein See, sondern auch ein Teil des Ozeans. Und wir hatten sehr gutes Wetter, sehr gute See und man hat wenig gesehen. Also man war 5 Wochen, haben wir eigentlich nur den Ozean gesehen, kein Land. Manchmal wurden wir besucht von Walen. Also wir konnten ein paar Wale sehen. Aber ansonsten, ja, hat man nicht viel gesehen. Und natürlich haben wir einmal Kanada gesehen, als wir dann einen kurzen Bunkerstopp machen wollten, weil 7 Wochen ist eine lange Zeit. So lange reicht der Diesel nicht für das Schiff und so lange reichen auch die Essensvorräte nicht. Also sind quasi in Deutschland gestartet, sind dann über den ganzen Nordatlantik, haben dann an der Küste von Kanada in St. John's einen Bunkerstopp eingelegt, um zu tanken und Nahrung aufzunehmen und sind dann eben in das Forschungsgebiet der Labradorsee gestartet. Und da war die Umgebung, ja, das Meer.
Spannend. Und was war das denn überhaupt für eine Forschungsreise, an der Sie da teilgenommen haben? Also was wurde primär untersucht?
Also primär wurde tatsächlich der Meeresboden untersucht dort. Und zwar liegt in dem Gebiet der längste Tiefseekanal der Welt. Der wird NAMOC genannt, also der Nordwestatlantische Mittelozeanische Kanal. Der ist circa 4000 Kilometer lang und der ist bisher noch sehr unerforscht in weiten Teilen. Und dort wurde der Meeresboden kartiert. Das passiert mit so hochauflösenden seismischen und hydroakustischen Methoden. Das muss man sich quasi vorstellen wie eine Landkarte, die dann entsteht, mit denen man auch die Höhen und Tiefen des Meeresbodens sieht. Weil der Meeresboden ist ja manchmal ganz flach, aber manchmal auch sehr tief, wie ein Berg mit einem Tal zum Beispiel. Und diese Stellen, die dann quasi sehr interessant aussahen auf diesen Karten, da wurden dann Sedimentkerne entnommen. Das sind quasi Proben vom Meeresboden. Hält man dann an verschiedenen Positionen an. Und dort wird dann auch mit sehr großen, schweren Geräten wirklich über Stunden Proben des Meeresbodens entnommen. Und diese Daten sind dann eben entscheidend, um jetzt in dem Gebiet eben zu untersuchen, wie der Transport von den Sedimenten und den Nährstoffen von Land in die Tiefsee geraten und eben in Abhängigkeit von der Entwicklung auf der einen Seite der nordamerikanischen und auf der anderen Seite der grönländischen Eisschilde. Und ja, wieso wurde das gemacht? Um eben Rückschlüsse zu ziehen auf die klimatischen Bedingungen in der Vergangenheit und um dann eben das Alter auszuwerten von dem Kohlenstoffgehalt der Sedimentproben. Das kann dann wiederum Aufschluss geben, ob dieser Tiefseekanal eine effektive Kohlenstoffsenke darstellt. Und gleichzeitig können dann Voraussagen getroffen werden, wie sich die heutige globale Erwärmung wiederum auf dieses Kanalsystem von dem Tiefseekanal auswirken wird in Zukunft. Und somit haben wir dann quasi ja, historische Daten, die aber Auskunft geben über die Zukunft des Ozeans als Kohlenstoffsenke.
Wir kommen gleich nochmal auf Ihre Rolle sozusagen auf der Forschungsreise zurück. Aber wenn wir schon da sind, welche Erkenntnisse haben Sie denn gewonnen auf der Reise?
Also die naturwissenschaftlichen Kenntnisse, da bin ich quasi noch nicht involviert. Also diese Daten werden ja jetzt erstmal alle ausgewertet. Die Sedimentkerne werden jetzt quasi in Deutschland untersucht auf die verschiedenen Inhalte, das Alter, die dann eben sagen können, okay, ist es jetzt eine effektive Kohlenstoffsenke oder nicht? Und gleichzeitig wurden auf der Fahrt auch noch marine Kohlenstoffbeobachtungen gemacht. Das sind wiederum sogenannte Floats, die an verschiedenen Positionen ausgeworfen werden. Das muss man sich vorstellen wie so kleine Roboter, also wie sind autonome Tauchbojen. Die wurden dort ins Wasser gebracht und werden dann regelmäßig tauchen, die in einem Zyklus auf und ab, also ganz tief in den Meeresboden, kommen dann aber auch immer wieder zum Meeresgrund und senden dann via Satellit Daten über verschiedene biogeochemische Stoffe, zum Beispiel Sauerstoff oder Salzgehalt oder die Temperatur des Wassers. Und die Daten geben dann Aufschluss darüber, wie es eben auch aktuell um die Versauerung des Ozeans steht und dann wiederum um seine Funktion als Kohlenstoffsenke. Und wenn jetzt da, also die wurden jetzt auch erst quasi ins Meer gebracht und über einen längeren Zeitraum können dann auch Zeitskalen entwickelt werden, die dann eben auch vorhersagen können, okay, wie viel CO2 kann der Ozean an der bestimmten Stelle aufnehmen? Und die Daten sollen auch alle gebündelt werden, um dann eben, was jetzt gerade entsteht, ist eben ein langfristiges internationales Kohlenstoffbeobachtungssystem, bei dem alle Daten gebündelt werden, weil da sind ja nicht nur 10 von diesen Floats im Wasser, sondern mehrere Tausende, die dann wirklich diese Daten gebündelt sammeln. Genau, und von daher ist es quasi die Daten, die gesammelt wurden, also was an Bord passiert, ist ja erstmal nur eine Erstanalyse oder eigentlich die Datenerhebung und an Land passiert dann erst die tatsächliche Analyse, die jetzt noch andauert.
Sie haben es gerade schon angedeutet, Sie sind ja Politikwissenschaftlerin, also eher Sozialwissenschaftlerin. Und dann fragt man sich natürlich, wie kommt es denn, dass Sie an einem so ja, naturwissenschaftlichen Forschungsprojekt teilgenommen haben? Was war da Ihre Aufgabe?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und es war auch eher ein Zufall, dass ich mit konnte, der so ein bisschen Corona geschuldet war, weil normalerweise sind die Forschungsfahrten immer ein bisschen kürzer, die sind meistens so 3, 4 Wochen, aber dadurch, dass man jetzt nicht mehr in den jeweiligen Ländern mit dem Forschungsschiff starten könnte, was jetzt in diesem Fall Kanada gewesen wäre, da fliegt die ganze Wissenschaft nach Kanada und startet von dort in das Arbeitsgebiet und fliegt dann wieder zurück. Aber aufgrund von Corona-Auflagen mussten wir von Deutschland aus starten und dann erstmal den Nordatlantik überqueren und am Schluss wieder zurück. Das bedeutet, dass viele Menschen, die vielleicht Familie haben, zeitlich begrenzt keine 7 Wochen gehen können. Das heißt, es waren noch Plätze frei. Mhm. Es kamen auch viele Studentinnen und Studenten mit auf die Forschungsfahrt. Und über das Forschungsprojekt, in dem ich angestellt bin, das auch ein interdisziplinäres ist, das bedeutet, Sozialwissenschaft arbeitet mit Naturwissenschaft zusammen. Und primär in unserem Projekt geht es eben um diese marinen Kohlenstoffbeobachtungen, wie diese ausgeweitet und verbessert werden können, aber eben auch, wie kann man diese Daten begreiflich machen und weitertragen. Und da ist meine Aufgabe quasi zu untersuchen, wie Wissen produziert wird in Marienkohlenstoffbeobachtung. Und daher war für mich das Forschungsschiff total spannend, weil es ja wirklich nochmal ein ganz anderer Raum ist an Land, in dem Wissen produziert wird. Und diese sozialwissenschaftliche Begleitforschung an Bord ist so abgelaufen, dass ich quasi auch in einer der Schichten eingeteilt war, um eben erstmal zu verstehen, okay, wie läuft das hier ab? Was sind die einzelnen Arbeitsschritte? Was sind Routinen an Bord? Sowohl in der Hydroakustik auch als in der Sedimentologie. Da spricht man, also die Methode, die ich verwende, ist die Ethnographie. Das heißt, man benutzt teilnehmende Beobachtung und arbeitet eigentlich mit, setzt sich aber immer abends hin, um wirklich aufzuschreiben, was passiert ist. Und dann erkennt man eben langsam Muster. Also es geht um diese Muster, was sich immer wiederholt. Und zusätzlich habe ich noch Interviews geführt, sowohl mit den Wissenschaftlerinnen und den Crewmitgliedern. Und da ging es vor allem, ja, wie sind die täglichen Arbeitsroutinen? Wie sieht denn so ein Leben und Arbeiten auf einem Forschungsschiff aus? Und ja, da geht es eigentlich darum, um auch dieses Leben und Arbeiten auf so einem Schiff sichtbar zu machen, weil es jetzt zwar für die Zivilgesellschaft nicht wirklich zugänglich ist. Und auch um quasi, ja, die primär naturwissenschaftlich erhobenen Daten für alle Menschen zugänglich und verständlich zu machen. Zum einen gibt es da die sehr hohe Arbeitsbelastung, die ständig veränderten Wetterverhältnisse, die dann auch manchmal zu Seekrankheit führen können, aber eben auch die vorher schon angesprochene räumliche Trennung von Freundeskreisen und Familien. Das sind ja alles Herausforderungen, die dann die Datenerhebung und den Alltag an Bord und die Wissensproduktion beeinflussen. Und diese sozialwissenschaftliche Perspektive kann dann natürlich auch am Ende die primär naturwissenschaftlichen Ergebnisse in politische Handlungsempfehlungen übersetzen und auch für die Zivilgesellschaft verständlich machen. Und aktuell gibt es eben die UN-Ozean-Dekade, die wurde 2021 ins Leben gerufen, die eben zum Ziel hat, nicht nur einen sauberen und einen sicheren Ozean als Ziel 2030 zu erreichen, sondern eben auch einen verständlicheren und einen zugänglicheren Ozean zu schaffen. Das bedeutet, dass diese naturwissenschaftlichen Daten zum Meeresboden oder eben auch zur marinen Kohlenstoffbeobachtung, die tragen ja zu einem offenen und gleichberechtigten Zugang zu Daten bei, wenn diese eben übersetzt werden und auch zugänglich gemacht werden. Und die Ziele für nachhaltige Entwicklung, die ja bis 2030 erreicht werden sollen, vor allem das Ziel 13, wo es eben um den Klimawandel geht, ein Ziel davon ist es vor allem, dass es verbesserte Bildung und Sensibilisierung zu den Themen des Klimawandels geben soll. Und damit kann eben diese Daten, die dann auch verständlicher gemacht werden, als Kommunikations- und Bildungsinstrument auch beitragen, um in der breiteren Gesellschaft die Bedeutung des Ozeans ja sichtbar zu machen, weil es eben schon um unser Überleben auf der Erde geht.
Ja, wie gut funktioniert denn eine ethnografische Untersuchung teilnehmende Beobachtung auf See? Also Sie haben ja gerade schon gesagt, es kann auch teilweise wirklich stressig sein, dann ist das Wetter vielleicht mal schlecht oder so. Findet man denn da irgendwie zwischenzeitlich auch sozusagen Räume, um mit Menschen Interviews zu führen, um teilzunehmen, oder steht man dann viel im Weg? Wie macht man das als Forscherin?
Ja, also ich bin mir sicher, dass ich auf jeden Fall mal im Weg stand. Und ich hatte vor allem am Anfang Schwierigkeiten, Zugang zu bekommen, weil es ist schon was Besonderes, wenn man quasi in eine primär geschlossene Gruppe kommt, die eben primär aus Naturwissenschaftlern und Naturwissenschaftlerinnen besteht, die noch nie interdisziplinär gearbeitet haben.
Die sich auch vorher
Aber
kannten, Entschuldigung, die sich auch kannten.
genau. Genau, das war eben auch das Besondere, weil normalerweise ist so eben eine Fahrt auf dem Forschungsschiff ist ja wirklich total beliebt und eben auch besteht aus langer Wartezeit, da die Forschung machen zu können. Und für die NaturwissenschaftlerInnen ist es natürlich super, um da ihre theoretischen Fragestellungen endlich mal praktisch zu erproben zu können. Und daher, da eben aufgrund von Corona war es eine geschlossene Gruppe, die sich alle schon kannten von einer Universität. Und daher war es dann schon ein bisschen speziell, da so reinzukommen ja, als Außenseiter, sage ich jetzt mal, mit einem anderen wissenschaftlichen Hintergrund. Aber der Fahrtleiter war dem sehr offen und hat das wirklich unterstützt. Und nachdem ich dann auch den Kapitän gefragt habe, ob das in Ordnung ist, durfte ich dann auch die Interviews fahren. Und so nach und nach hat sich das dann quasi rumgesprochen, dass die Interviews mit mir ja gar nicht so schlimm sind. Und ich habe dann tatsächlich bis auf 4 Personen, die eben kein Interview führen wollten, alle interviewt und die Interviews gingen manchmal bis zu 2 Stunden. Also das war wirklich, es war Raum und Zeit da. Natürlich war das auch mal anstrengend, weil man quasi die Arbeit auf dem Schiff hatte, die natürlich Priorität hatte, um die Daten zu erheben, gleichzeitig dann auch die eigene Forschung noch fortzuführen. Und ja, ich war auch mehrmals seekrank. Also das war dann natürlich auch nochmal erschwert, kam erschwerend dazu. Aber zu Ihrer Frage, ethnografische Forschung auf dem Schiff hat gut geklappt, würde ich sagen. Ich habe wirklich viele Daten erhoben und es war auch eine Offenheit da und ein Interesse. Und ja, durch die Interviews, die eben semi-strukturiert waren, konnte ich sowohl die Daten, an denen ich interessiert war, erheben, aber auch manchmal ganz andere Geschichten hören. Und darum geht es ja auch, dass man auch Dinge erfährt, nach denen man gar nicht gesucht hat und auf Dinge aufmerksam wird, von denen man vorher gar nicht gewusst hat und somit Neues Wissen schafft.
Wie wichtig ist das für Ihre Arbeit, also dieses Mittendrin sein und auch so sachliches Know-how vielleicht aus anderen Disziplinen zu gewinnen?
Sehr wichtig. Also das ist ja das, was interdisziplinäre Forschung auch möchte, dass man wirklich ein gegenseitiges Verständnis schafft. Gerade jetzt in Zeiten des Klimawandels sollte zusammengearbeitet werden, um eben ja zu einem Verständnis und auch einer Verständigung beitragen zu können. Weil nur wenn Wissen geteilt wird und das dann im Endeffekt an Politik und Zivilgesellschaft weitergetragen wird, können ja die ganzen Nachhaltigkeitsziele erreicht werden, und eben auch die Klimaziele. Und so ist es mehr, ja, man kann schon sagen, dass es mehr so ein internationaler Körper darstellt, der auch zur Völkerverständigung beitragen könnte. Und dass diese Forschungspartnerschaften, ob das jetzt interdisziplinäre Partnerschaften sind oder transkulturelle, somit ist Wissenschaft eigentlich immer so ein bisschen Softpower, die dazu beitragen kann, wenn wir das Wissen wirklich zusammentragen und das verständlich machen und das dann auch wirklich kommunizieren, dann kommt es vielleicht auch zu den richtigen Adressatinnen.
Vielleicht noch mal so ganz kreuz und quer gefragt, pardon dafür. Aber was haben denn Meer und Meeresboden überhaupt mit dem Klimawandel zu tun? Noch mal so zum Verständnis, beziehungsweise wo wird denn der Klimawandel sichtbar? Warum wird das jetzt so wichtig?
Genau, also das eine ist ja eben, was ich vorhin schon erwähnt habe, das Meer oder der Ozean, ist ja wirklich die größte Kohlenstoffsenke der Erde, also nimmt 50 Mal so viel Kohlenstoff auf wie die Atmosphäre. Und ja, der Ozean bedeckt ja auch 70% unserer Erde, also dass der wichtig ist, spielt, glaube ich, auf jeden Fall eine große Rolle. Und in der Klimaforschung spricht man eben von sogenannten Tipping Points, das sind sogenannte Kipppunkte. Also Entwicklungen, die ab einem bestimmten Zeitpunkt durch bestimmte Gegenmaßnahmen nicht mehr aufgehalten werden können. Und ich glaube, das kennen wir alle. Es schmelzen die Eisschilde in Grönland und in der Westantarktis. Wir haben bestimmt schon alle davon gehört, dass Permafrostböden auftauen oder eben auch der Amazonas-Regenwald, der keinen Kohlenstoff mehr abgibt, also dass er mehr Kohlenstoff abgibt, als er aufnimmt. Da hat sich quasi schon dieser Kipppunkt ereignet. Oder auch, dass der Golfstrom abschwächt. Und all das heizt den Klimawandel nur noch mehr an und hat dann natürlich auch Auswirkungen auf das Meer. Und ja, ich glaube, was wir auch gerade in Deutschland, wenn wir nicht gerade im Norden Deutschlands leben am Meer, dann ist das Meer für uns ja immer auch so ein bisschen weit weg. Aber eigentlich sind wir von einem gesunden Ozean abhängig, die Menschheit. Das ist ja eine Nahrungsquelle, eine Energiequelle, stellt Handelswege bereit und für viele auch eine Lebensgrundlage. Und durch den Klimawandel, der ja auch dann noch mit einhergeht, mit der Verschmutzung durch Plastikmüll, durch die Überfischung und die Überdüngung, dadurch steigt die Meerestemperatur und die Ozeane versauern. Und das hat sich dann quasi jetzt nochmal beschleunigt, weil ja auch das Interesse an der Erschließung von Meeresressourcen deutlich zugenommen hat. Einmal die Konkurrenz um die Fischbestände, aber eben auch die Erschließung von Öl und Gas oder anderen mineralischen Rohstofflagern im Meer. Und dann finden ja noch die ganzen anderen menschengemachten Aktivitäten auf der Erde statt, in Industrie oder Energie, die natürlich dann die Atmosphäre aufheizen und im Schluss dann auch die Meerestemperaturen. Und ja, wie kommt es dann an uns zurück? Durch die hohe Verdunstung entsteht dann Feuchtigkeit, die Atmosphäre wird wärmer, was dann schlussendlich an Land wieder zu schwereren Regenfällen führt und dann auch ja, erhöht es die Wahrscheinlichkeit für Überflutungen und das spüren wir ja jetzt schon. Gleichzeitig, ich denke, was wir auch alle kennen, sind die Bilder von den toten Korallenriffen. Das passiert durch die Erwärmung der Ozeane, weil das auch den Sauerstoff im Meerwasser reduziert und ja, dadurch schwinden die ganzen Meeresökosysteme. Und dann eben, um nochmal auf den Meeresboden zurückzukommen, der ja wirklich eine der wichtigsten Kohlenstoffsenken für uns darstellt und dadurch eben auch von großer Bedeutung für die Klimawandelforschung ist, da geht es eben auch darum, dass im Moment durch ja, menschengemachte Aktivitäten wie eben der Tiefseebergbau, aber auch Grundschleppnetzfischerei, quasi diesen Trend umkehren, dass der Ozean CO2 aufnehmen kann. Also bei der Grundschleppnetzfischerei zum Beispiel, da wird quasi mit einem oder mehreren Schiffen ein Netz über den Meeresboden gezogen. Und das ist eigentlich auch ein sehr schweres Gerät. Das wühlt dann diese Sedimentschicht auf und die organischen Kohlenstoffverbindungen werden dadurch freigesetzt und wiederum in klimaschädliches Kohlendioxid umgewandelt. Und dadurch versauern die Ozeane noch schneller. Und dadurch können die Ozeane dann auch weniger CO2 aus der Luft aufnehmen, was ja eigentlich für die Menschheit so wichtig wäre. Und das heizt dann den Treibhauseffekt noch mehr an. Also durch dieses Aufwühlen des Meeresbodens werden dann jedes Jahr mehr CO2 freigesetzt als die gesamte Luftfahrt im Jahr. Und das muss man sich mal ja, auf die Zunge zergehen lassen. Ja, was das für Auswirkungen auf den Ozean hat, auf die Ökosysteme und schlussendlich dann auch ja, auf das Leben an Land. Und da ist der Meeresboden schon ja, von großer Bedeutung für den Klimawandel.
Ja, vielen Dank für die Darstellung, das war sehr eindrücklich. Vielleicht schlage ich nochmal zurück den Bogen. Also um dieses Wissen darüber zu transportieren, gibt es ja unter anderem eben Untersuchungen wie diese, an der Sie jetzt teilgenommen haben. Und nochmal zurück zu Ihren Erkenntnissen. Was sind denn so die zentralen Erkenntnisse, die Sie gewonnen haben hinsichtlich der Faktoren, die die Wissensproduktion wiederum auf einem solchen Forschungsschiff beeinflussen, auch gerne die sozialen Faktoren?
Also ich will da so ein bisschen unterscheiden zwischen externen und internen Faktoren. Also die externen Faktoren habe ich, glaube ich, schon genannt. Also die Wissenschaft ist ja immer abhängig von Finanzierung, weil meistens sind die Projekte ja auch sehr kurz, mal ein Jahr, wenn man Glück hat, mal 3, 4 Jahre. Das heißt, man hat einen sehr hohen Zeitdruck, dass die Forschung auch wirklich gelingt, und dass das, was man quasi dem Geldgeber versprochen hat, auch wirklich klappt. Und das hat man an Bord schon gemerkt, okay, da ist Zeitdruck dahinter, da ist eine Finanzierung dahinter, deswegen wird eben auch 24 Stunden, 7 Tage die Woche gearbeitet, was dann eben intern auch auf Dauer zu Müdigkeit führte. Man hat ja einen ganz anderen Schlafrhythmus durch diese Wachen und dann kommt noch das Wetter dazu, was ja wirklich auch mal zur Seekrankheit und dann zu personellem Ausfall führen kann. Oder das Wetter ist so schlecht, dass das Deck geschlossen werden muss. Dann können keine Proben entnommen werden oder die Daten werden auch schlecht sichtbar. Und dann ist es natürlich für die Wissenschaft auch, aber für die Crewmitglieder, die sind ja nicht nur wie die Wissenschaft jetzt zum Beispiel 7 Wochen weg von zu Hause, sondern Monate. Die sind bis zu 3 bis 6 Monaten von der Familie getrennt, von Freundeskreisen, von ihrem Zuhause, sodass das Schiff eigentlich das erste Zuhause wird. Und das ist schon auch eine Belastung, die so ja auch die Laune an Bord so ein bisschen beeinflusst. Und dann die internen Faktoren, würde ich sagen, die beeinflussen die Wissensproduktion schon primär. Das ist zum einen die Technologie, also die Technologisierung und Automatisierung hat extrem zugenommen auf dem Schiff. Das wurde von den Interviewten als Fluch und Segen bezeichnet, weil man zum einen mittlerweile abhängig ist von der Technologie. Und natürlich ist die Technologie aber auch fehleranfällig. Und da entstehen dann manchmal Probleme, die natürlich länger dauern, als sie sollten und dann schlussendlich auch die Datenerhebung verkürzen können. Dann zum sozialen Miteinander. Man konnte schon merken, dass es, also in der Soziologie spricht man von In-Group, Out-Group-Thinking, dass es quasi eigentlich ganz normal ist, dass Menschen gerne in Gruppen sind und dann aber auch identitätsstiftend sich in verschiedene Gruppen einordnen. Ob das jetzt die Crew ist oder die Wissenschaft und auch innerhalb der Wissenschaft, ob das dann in bestimmten Arbeitsgruppen ist oder aufgrund von Alter zum Beispiel, gab es dann verschiedene Gruppen. Und es war dann ganz interessant zu sehen, dass es sogenannte Gatekeeper gibt. Das sind Menschen, die quasi Zugang zu einer anderen Gruppe schaffen. Und bei uns war zum Beispiel ein Techniker mit an Bord, der auch schon sehr oft auf dem Schiff mitgefahren ist und auch die Crew gut kannte und der dann auch mal mit denen so zur Seite sprechen konnte, wenn mal was nicht so geklappt hat, wie es sollte, oder können wir das ein bisschen früher machen? Und das war eigentlich ganz spannend zu sehen, dass es da so Kontaktpersonen gab, die dann besser mit anderen Personen sprechen konnten. Genau. Was auch sehr spannend war, da spricht man vom Linguistic Habitus, wenn Personen Fachtermini benutzen und verschiedene Wörter, die man gar nicht versteht. Das war natürlich auch bei mir der Fall, als ich dann meine Forschung mal präsentiert habe. Und ich dachte, ich verwende ja normale Sprache, ich verwende ja keine Abkürzung, wie zum Beispiel in der Chemie. Mich muss man doch verstehen, aber dann wurde mir auch mitgeteilt, ja, also die Sozialwissenschaftler, die benutzen ja so komische Wörter. Und das war für mich dann auch ganz neu, weil ich dachte so, eigentlich muss doch jeder wissen, was Governance bedeutet. Aber genau, so ist es eben nicht. Und das war für mich auch total gut, ja, das mal gespiegelt zu bekommen, wie man eigentlich wahrgenommen wird als Sozialwissenschaftlerin. Und wiederum habe ich natürlich auch ganz oft nachfragen müssen, was bedeutet jetzt das Wort und das Wort und was ist Hydroakustik überhaupt? Das war ganz spannend. Und was auch ein sehr großer Punkt war, war ja die Intersektionalität, also wie verschiedene Arten von Diskriminierung aufgetreten sind. Also auf dieser Reise war es auf jeden Fall, gab es wenig Hierarchien und es war auch wirklich, man konnte offen miteinander sprechen. Ich habe gehört, dass es auf anderen Fahrten anders ist, dass es auch immer abhängt vom Kapitän und vom Fahrtleiter, aber auf der Fahrt war das alles sehr harmonisch. Aber man konnte trotzdem merken, dass dadurch, dass primär sehr junge Wissenschaftlerinnen mitgefahren sind und noch Studentinnen und die Crewmitglieder etwas älter werden, gab es da schon so ein paar Konflikte und auch ja, Kontaktprobleme und Kommunikationsprobleme an der Intersektion von Alter und Geschlecht. Und das ist aus sozialwissenschaftlicher Sicht Auch spannend, wie sowas dann in so einem Raum abläuft und wie schlussendlich diese ganzen Punkte, die Datenerhebung und ja, die Erstanalyse auch von den Daten an Bord und schlussendlich bestimmt auch die Ergebnisse beeinflussen. Das ist quasi so ein Konglomerat an externen und internen Faktoren, die wahrscheinlich gar nicht wahrgenommen werden. Aber wenn man genauer hinguckt, merkt, okay, da ist jetzt eine komische Stimmung. An was könnte das denn jetzt liegen? Und da war es dann manchmal auch schwer, eben um sich wieder die eigene Position vor Augen zu führen als Sozialwissenschaftlerin, also die eigene Positionalität im Feld, musste ich schon auch immer aufpassen, bin ich jetzt gerade ich als Sozialwissenschaftlerin oder bin ich jetzt gerade ich, die jetzt gerade in der Wache mithelft? Also das quasi in der Anthropologie spricht man da von going native, also dass man sich quasi nicht zu so sehr identifiziert oder wirklich da eingeht und total assimiliert, musste man immer mal wieder quasi einen Schritt zurückgehen und das anders beleuchten und vielleicht auch ein bisschen kritischer beleuchten.
Stelle ich mir auch total schwierig bei einer ethnografischen Untersuchung vor, sich da irgendwie auch noch hinreichend abzugrenzen, obwohl man natürlich teilnimmt und das hat ja auch irgendwie sein, also ist ja nicht umsonst ausgewählt, diese Methode, weil man ja wirklich versucht, sich gleich zu machen und zu verstehen, wie dieses Leben oder dieses Arbeiten abläuft. Aber ja, dieses Abgrenzen stelle ich mir total schwierig vor trotzdem.
Genau, ja, also das war es auch auf jeden Fall.
Ja, was wünschen Sie sich denn für die Wissensproduktion der Zukunft oder welche Handlungsempfehlungen konnten Sie denn anhand Ihrer Erkenntnisse ableiten?
Also allgemein für die Klimaforschung würde ich mir natürlich wünschen, dass die Politik einfach mehr macht, einfach mehr reagiert, die Klimaziele sollen erreicht werden. Also man muss natürlich auch die Treibhausgase in anderen Bereichen senken, aber da wird einfach immer noch zu wenig gemacht. Und wenn man auf das Meer schaut, es sind derzeit nur 8% der Meere unter Schutz. Und bis 2030 sollen es 30 sein. Und das soll dann nicht nur auf Papier stehen, sondern wirklich unter Schutz, Meeresschutz. Natürlich kann man auch über nachhaltige Fischerei sprechen, aber schlussendlich sollte es schon bei der Politik liegen, da jetzt strengere Maßnahmen zu ergreifen. Und natürlich kann jeder Einzelne von uns was machen, aber man muss schon an den größeren Stellschrauben drehen. Und für die Wissensproduktion würde ich mir wünschen, dass es noch mehr interdisziplinäres Verständnis gibt, dass oftmals wird interdisziplinäre Forschung oder sogar transdisziplinäre Forschung eher nicht gemacht, weil es wirklich anstrengend ist, weil die Kommunikation anstrengend ist und das gegenseitige Verständnis. Aber nur durch inter- und transdisziplinäre Forschung können wir diese nachhaltige Transformation, die wir brauchen, irgendwie angehen. Und deswegen sind auch wirklich transregionale Forschungspartnerschaften wichtig. Und ich denke, dass so ein Forschungsschiff eigentlich dafür einen sehr guten Nährboden hergibt. Und ich denke, das wäre so mein Wunsch, dass da ein bisschen mehr, ja, inter- und transdisziplinärer geforscht wird und auch ein gegenseitiges Interesse wirklich hochgehoben wird und fortgeführt wird.
Ja, vielen Dank. Selten ist eine halbe Stunde so schnell vergangen wie jetzt gerade. Ich könnte noch stundenlang zuhören, wirklich. Also vielen lieben Dank für die interessanten Einblicke in Ihre Arbeit, Frau Hegele.
Ja, danke auch.